Wenn Sie in Berlin viel unterwegs sind mit der BVG, mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn, dann kennen Sie garantiert die Stimme von Philippa Jahrke. Sie ist sozusagen bekannt aus Bus und Bahn, denn seit 2 Jahren ist die Berliner Synchronsprecherin und Regisseurin die Stimme der BVG. Jetzt ist sie bei uns im Studio, Frau Jahrke. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ist das, also ich versuche jetzt gerade die Stimmen zusammenzubringen. Wir haben sie ja vorhin kurz gehört von so einer offiziellen Ansage. Klingt schon noch ein bisschen anders.
Ja, klar. Ich bin ja hier sozusagen privat. Und die Sprechstimme ist immer noch mal ein bisschen anders. Ein bisschen mehr aufrecht, ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Stütze, wie man im Theater sagt. Ein bisschen anders als die private Stimme. Aber ich kann sofort umswitchen in meine U-Bahnhof Theodor-Heuss-Platz.
Ah ja, da ist sie wieder. Da erkenne ich sie. Wie ist das für Sie selbst, wenn Sie U-Bahn fahren und sich dauernd hören? Oder hören Sie sich gar nicht mehr?
Also ich muss ja ehrlich gestehen, so viel U-Bahn fahre ich ja gar nicht, weil ich ja mit dem Auto unterwegs bin auch. Dadurch, dass ich halt jeden Tag irgendwie einmal kreuz und quer durch Berlin fahren muss in die Synchronstudios. Und dann ist es schon befreiend, wenn man irgendwie einfach in sein Auto steigen kann und dann dahin fahren kann. Aber für mich ist es gar kein Problem. Ich bin ja irgendwie ständig mit meiner Stimme konfrontiert, schon seit 30 Jahren. Aber ich weiß noch, als ich zum ersten Mal, als ich klein war, als Kind, habe ich immer heimlich Hörspiele unter der Bettdecke gemacht und ich fand meine Storys immer super. Aber wenn ich es mir dann angehört habe, habe ich total gefremdelt. Was? So höre ich mich an? Oh Gott. Und war mir richtig traurig. Mittlerweile bin ich ganz zufrieden.
Es gibt ja so Stimmfreaks. Mir ist es mal an der Kinokasse passiert, dass ich da meine Karte bestellte und die Frau hinterm Tresen senkte die Augen und sagte, sagen Sie noch mal was, ich kenne doch Ihre Stimme. Und dann kam mir drauf, dass sie mich aus dem Radio kannte, zufällig. Ah. Werden Sie auf Ihre Stimme angesprochen manchmal?
Ich hatte zum Beispiel bei meinem zweiten Impftermin, glaube ich, da war ich ja hier auch hier im Impfzentrum gleich gegenüber. Und da hat der Arzt meine Stimme erkannt und hat irgendwie, also, er wusste auch nicht, die Leute wissen ja nicht genau, so woher, irgendwas assoziiere ich, aber was ist es eigentlich? Und der hat mich erkannt, da saß ich auch mit Maske natürlich, deswegen hat er jetzt auch nicht irgendwie vielleicht was vom Foto oder so erkannt oder weiß ich nicht. Und der hat mich erkannt und da habe ich mich auch gefreut.
Und wie wird man denn die Stimme der BVG? Muss man sich da durchkämpfen durch ein Heer von Bewerberinnen?
Ja, absolut. Das lief natürlich über ein Casting. Verschiedene Agenturen oder eine Agentur hat das organisiert und die haben 1000 Stimmen sich angehört. Und ich glaube so 2 oder 3 eventuelle Kandidaten rausgepickt, aber so richtig waren sie noch nicht so zufrieden. Und dann kam ich hinterher, irgendwie so als letztes Band, was die dann irgendwie angehört haben. Und das, da haben die anscheinend was gehört, was die irgendwie hören wollten. Und dann haben die mich eingeladen und dann war es aber noch ein Castingprozess von 6 Wochen, glaube ich. Oh ja. Also es hat wirklich lange gedauert, inklusive diese ganzen technischen Tests auch und so. Also sie sind wirklich monatelang auch in den Bussen unterwegs gewesen mit den verschiedenen Stimmen dann eben und haben das live vor Ort sozusagen im Bus getestet. Wie setzt sich das durch im Lautsprecher, auch mit, wenn da Gruppen von Kindern drin sind und verschiedene Leute oder Geräuschkulissen im Tunnel oder wenn die Autobahn voll ist oder irgendwie. Und also das war schon, da waren einige Hürden zu nehmen auf dem Weg dahin. 6 Wochen hat es gedauert.
Langer Weg. Wenn ich richtig informiert bin, waren Sie früher mal Leichtathletin sogar.
Stimmt.
Mehrkämpferin.
Absolut.
Muss man im Sprecherinnenmarkt auch eine Kämpferin sein?
Ja, unbedingt. Kämpferin muss man in unserem auf unserer Welt immer sein. Also wenn man was will. So, ich war schon immer super wahnsinnig ehrgeizig und bin sehr, sehr dankbar über diese Erfahrung im Sport damals, weil mich das doch irgendwie auch geprägt hat. Also gerade irgendwie Ziele zu erreichen oder irgendwie sich durchzukämpfen, auch wenn es weh tut, weiterzumachen. Ich erinnere mich an ein Training, da mussten wir so Pyramidenläufe machen, also 400 Meter, 600 Meter, 800 Meter, 1000 Meter und das auch wieder rückwärts, ohne Pause oder mit Gehpause, 200 Meter Gehpause und dann ging es sofort weiter. Und wir haben uns alle schon nach der ersten Runde übergeben eigentlich, also als wir bei 1000 angekommen sind, aber wir mussten weitermachen, wir mussten halt drüber hinaus sozusagen. Und dann erfährt man, dass das dann immer noch weitergeht. So, und diese letzten 5% oder so, ich glaube, die sind ganz entscheidend.
Das Kämpfen können hat Ihnen vielleicht auch in anderen Lebenslagen gute Dienste geleistet, also oder dieses über Grenzen hinaus sehen können, denn Sie sind früher ein Mann gewesen, heute sind Sie eine Frau, also Sie haben so eine Transition hinter sich gebracht. Der Weg jetzt dahin, war das auch eine Art Kampf?
Ja, also es war ja ein Lebenskampf. Also so die Frau, die war ich ja schon immer. Hab ich das für mich einfach. Es ist zweischneidig sogar. Also auf der einen Seite hat mir das sehr geholfen mit dem Sport, dass ich dann in dem Prozess des Öffnens quasi da den Willen und den Mut aufbringen konnte, das dann zu tun. Auf der anderen Seite habe ich jahrelang auch versucht, einen Kampf zu führen. Und das kommt ja auch von diesem Sport her, also dieses Kämpfen, wo es eigentlich gar keinen Kampf gab. Also ich habe ganz lange irgendwie gegen mich selber gekämpft sozusagen, um dann zu versuchen, irgendwie in Anführungszeichen normal zu sein. Aber dass die Normalität das ist, was ich in mir trage, das hat dann einfach lange gedauert, das so herauszufinden oder den Mut aufzubringen, da dann quasi in den, ich sage mal, als Bild, es fühlt sich so an, man steht an einem Abgrund und man muss springen, um herauszufinden, dass es gar keinen Abgrund gibt. Dass der eigentlich nur aufgemalt war. Aber so diesen Mut oder diese Kraft, die es braucht, um wirklich den Schritt ins Ungewisse zu gehen, sozusagen, der braucht wahnsinnig viel Kraft.
Ich weiß, wenn das für Sie okay wäre, könnten Sie uns ein bisschen skizzieren, was da alles dazugehört, dann diesen Sprung zu tun, also Philippa Jahrke zu werden, was bei Ihnen dazugehört hat? Also auch einen praktischen Schritt?
Naja, erstmal war es die Lebenssituation, die mich quasi dahin getrieben hat oder aufgefordert hat, in meinem Leben wirklich was zu verändern. Es war einfach ein Punkt der Leere und ohne Selbstidentifikation. Also es war einfach nur noch, wenn man im Jargon sagen würde, ganz weit unten gewesen, emotional, seelisch. Diesen Moment hat es eben gebraucht für mich, um wirklich mal ehrlich zu sein. Also diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist einfach das Allerwichtigste. Was dann passiert, die ersten Schritte, das ist sicherlich bei jedem total unterschiedlich. Ich stand irgendwann total verloren an der Straßenecke. Ich hatte irgendwie meine Filmproduktionsfirma gerade geschlossen. Einfach, weil ich wollte keine Produzentin sein. Ich habe mich immer als kreative Künstlerin gefühlt und bin dann in so eine Tätigkeit übergegangen, die einfach mir nicht entsprochen hat. Und irgendwann habe ich das eingesehen. Und das war vielleicht auch so der erste Schritt dahin, dass man anfängt zu realisieren, bin ich das überhaupt? Und dieser Moment, dieser Moment der Leere, wo ich dann irgendwo an der Straßenecke stand und nicht wusste, was mache ich jetzt? Gehe ich links, rechts, geradeaus oder gehe ich jetzt zur U-Bahn? Also so, mache vielleicht auch Schluss oder so. Also diesen Gedanken konnte ich verstehen, dass einige Menschen zu diesen solchen drastischen Schritten greifen.
Weil sie nicht mehr weiter wissen in dem Moment.
Weil sie nicht mehr weiter. Es ist einfach nicht auszuhalten. So dieses innere Bild von sich, was man hat, und das Bild, was man nach außen hin vorgaukelt. Diese Diskrepanz, das ist einfach nicht zu ertragen auf lange Sicht. So. Ja, und dann konnte ich das verstehen, warum Leute das einfach nicht mehr, diesen Kampf einfach nicht mehr weiterführen wollen. So. Ich bin da anders. Ich bin immer ein offensiver Mensch. Also ich versuche immer irgendwie aktiv zu sein. Aber ich habe das verstanden und dann war für mich der Punkt, okay, jetzt muss ich was tun. So, und ich muss wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Und dazu hatte ich Hilfe auch. Man braucht immer auch Hilfe. Ist auch wichtig, dass man sich die sucht, weil das ist auch schon der erste Schritt zur Selbsterkenntnis. Und ich hatte die gefunden in Brasilien bei einer alten Freundin von mir, die alle Kriterien erfüllt hat, vor denen ich halt irgendwie Angst hatte. Also sie war 5000 Kilometer, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das ist, aber tausende von Kilometer weit entfernt von mir. Sie wird sicherlich garantiert niemanden treffen, der mich kennt. Also dass sie sich vielleicht verplappern kann oder so. Und
der haben Sie sich anvertraut?
Und der habe ich mich anvertraut, ja, genau. Dann bin ich nach Brasilien geflogen und habe dort erstmal irgendwie so zu mir gefunden, die ersten Schritte dort gemacht und dann kamen die Dominosteine, sind dann gefallen. Also dann kam die Familie, die erstmal für mich natürlich die Wahrheit auf den Tisch zu legen, dann irgendwie meine Familie, meine Freunde und einer nach dem anderen. Und ich habe Glück gehabt, dass alle so wundervoll zu mir waren.
Philippa Jacke, wir reden gleich weiter, auch wie Sie heute Ihr Leben wahrnehmen als Transfrau und überhaupt die Situation von Transmenschen in Deutschland, und hören erstmal einen Song zwischendurch.
Sehr gern.
Das war Anthony Barischewski mit Cortège, einem Stück fürs Piano von Lili Boulanger. Wir haben Philippa Jacke zu Gast, Synchronsprecherin und Regisseurin, Stimme der BVG, haben wir vorhin vorgeführt bekommen hier im Studio. Wir haben über Sie auch als Transfrau gesprochen eben, und wir haben Sie auch eingeladen, um von Ihnen etwas mehr zu erfahren, über wie Sie das gesellschaftliche Klima wahrnehmen, was Transfrauen, überhaupt Transmenschen angeht. Es wird zurzeit, es gibt so einen Diskurs, dass so behauptet wird, ja, das liegt gerade im Trend, trans zu sein. Manche lassen sich davon vielleicht anstecken, von diesem Trend. Was sagen Sie dazu? Können Sie sich vorstellen, dass jemand so eine Transition angeht oder auch nur überlegt, weil sowas gerade im Trend ist?
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also vielleicht in der Pubertät, wo man sowieso ein bisschen unentschlossen ist oder Dinge ausprobieren will. Also in ganz jungen Jahren, da kann ich mir schon vorstellen, dass man mal Dinge ausprobiert und dann vielleicht sagt so, naja, nee, doch nichts für mich oder so. Aber da gibt es keine zwei Meinungen. Also so das Gefühl, wenn jemand sagt, er ist transsexuell, dann ist das auch so. Also wenn man irgendwie schon einen ausgebildeten Charakter hat, ja, also bei mir war es ja auch relativ spät sozusagen, das Outing.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich 42.
Ah ja. Hm.
Das heißt, ich hatte ja schon ein ganzes Leben irgendwie gelebt oder ein halbes hatte einen ausgebildeten Charakter halt eben, ne? Und mir war es mit 8 Jahren klar. Weil ich da mal ein Foto gesehen hatte von einer Transfrau und total aufgeregt war und sofort wusste so, das ist ja interessant und spannend, und habe auch sofort meinen Vater gefragt, irgendwie, was ist das, und der hat es mir auch erklärt. Deswegen, also für mich gab es da nie Zweifel.
Aber dann hat es 34 Jahre gedauert bei Ihnen.
Ja klar, weil man halt wahnsinnige Angst hat. Also vor Ausgrenzung, vor Einsamkeit, vor davor, dass man ja alleine ist, die geliebte Menschen einem den Rücken zu kehren. Und das ist wirklich so eine existenzielle Angst, die man hat. Deswegen wagt man das einfach nicht.
Es gab jetzt in letzter Zeit, wird mehr geredet über Gewalt gegen Transmenschen, weil auch die Fälle, die es gab, öffentlicher wären. Ein besonders tragischer Fall war der von dem Transmann Malte, der gestorben ist, nachdem er angegriffen wurde beim CSD in Münster. An der Folgen seiner Verletzung ist er gestorben. Wie geht es Ihnen mit dieser Gewalt, die jetzt offensichtlicher wird? Wundern Sie sich darüber oder haben Sie die auch schon vorher erlebt, diese Gewalt?
Also ich glaube, das sind zwei Punkte, die dahin führen. Ich glaube, die Gewaltbereitschaft oder die Aggression in der Bevölkerung ist gerade extrem am Überkochen in allen Bereichen. Also durch alle Krisen und Pandemie und Energiekrise und der Krieg und was jetzt alles halt eben aktuell ist oder womit die Leute umgehen müssen. Dadurch existiert ein großes Aggressionspotenzial. Also ich habe mich noch vor der Pandemie geoutet und da war alles friedlich und entspannt. Und ich glaube, und das ist jetzt der zweite Punkt, der dazu kommt, diese Modeerscheinung. Das ist ja eine wirtschaftliche Mode. Also so, ich erlebe das so, dass jedes Unternehmen jetzt Werbeplakate macht, wo unbedingt eine Regenbogenfahne drauf sein muss oder irgendwo ist eine Regenbogenkappe im Hintergrund oder irgendwie. Also es wird wahnsinnig ausgeschlachtet einfach gerade und dadurch ist es so unglaublich im Fokus. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Gewalt sich als Ventil dann an Transmenschen entlädt, weil das halt gerade so präsent auch im Vordergrund ist. Es gibt sicherlich auch Gewalt, das habe ich auch schon erlebt, die sich wirklich gezielt gegen Transmenschen ergeht. Aber ich glaube eher, dass die Gewalt oder ja die Delikte angestiegen sind, weil einfach die Gesellschaft im Moment Schwierigkeiten hat.
Wo erleben Sie denn, wo fühlen Sie sich eigentlich richtig frei? Also dass Sie sagen, ich als Transfrau, hier guckt mich keiner komisch an, hier fühle ich mich nicht bedroht. Hier
auf Ibiza.
Auf der Insel.
Total geil. Ich war eine Woche dort, vor jetzt anderthalb Monaten und das war so erstaunlich, das muss man auch ein bisschen mit dem Hintergrund beleuchten, dass da irgendwie eine Art, ja, die Hippie-Kultur seit den 60er Jahren Einzug gehalten hat und die Leute dann eben vielleicht auch mehr Zeit hatten, sich an Offenheit und Liberalismus zu gewöhnen und das irgendwie in die DNA der Inselbewohner auch mit übergegangen ist. Aber ich war eine Woche dort und ich wurde überhaupt nicht beachtet. Null. Und das ist einfach die absolute Freiheit. Also weder positiv noch negativ bewertet, sondern einfach, ja, ich gehe jetzt zum Bäcker und niemand guckt. Und das war einfach total entspannt. Und klar, hier muss man schon auch ein dickes Fell haben. Im Alltag, auf der Straße, weil man wird halt wirklich oft angeguckt von fast jedem Menschen. Damit muss man klarkommen. Also so, ich habe festgestellt, deswegen bin ich da auch relativ entspannt, dass wirklich als Zahl 95% der Menschen zwar gucken, aber die meinen es nicht böse. Und wenn ich die Leute dann anlächeln, dann lächeln die meisten zurück. Also so, deswegen ist es vielleicht was Spannendes und Interessantes, aber es ist nicht immer gleich böse gemeint und da muss man jetzt auch nicht überall den Teufel an die Wand malen. Aber natürlich ist es irgendwie schon auch ein Silbertablett und man muss halt damit umgehen können.
Dann wünsche ich Ihnen viel Kraft dafür, damit weiterhin umgehen
Vielen Dank, können. danke.
Und danke sehr für den Besuch.
Ja, sehr gerne.
Philippa Jahrke, Synchronsprecherin, Regisseurin und die Stimme der BVG. Vielen Dank.
Danke.